Matthäus 10 ab Vers 16 bis Vers 30. Matthäus Evangelium Kapitel 10 ab Vers 16 bis Vers 30. Worte von Jesus. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln. Und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind, und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er werde wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen? Fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht. Und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag, in die Hölle. Werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Wir wollen beten und nach dem Gebet noch ein Lied miteinander singen und dann werden wir die Bibelarbeit von Winrich Schäffbuch hören. Wir beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken für diese starken, eindrücklichen, wegweisenden Worte. Worte, die du den Deinen damals und den Deinen in den letzten 2000 Jahren und uns insbesondere auch heute gegeben hast. Worte, die uns Klarheit geben, Worte, die uns bewahren vor Irrwegen, Worte, an denen wir uns orientieren wollen, Worte, die uns helfen und gut tun. Und wir bitten dich, dass die gelesenen Worte, die wir jetzt ausgelegt bekommen, bei uns ankommen, in unserem Kopf und unserem Herz, und wir miteinander in guter Weise gefüllt werden von dir und deiner Wegweisung. Danke für Winrich Schäffbuch in unserer Mitte. Wir bitten dich, dass du ihn segnest, und wir bitten dich für uns um einen klaren Kopf, ein offenes Herz für dein Wort. Danke, dass du hier in unserer Mitte bist, dass dein Geist da ist, dein Geist wirkt. Und wir preisen dich über dem Vormittag und dem Geschenk des Singens, des Betens, des Lesen und Hörens deiner Worte. Gelobt seist du. Amen.
Das gehört zur Weihnachtsbotschaft. Es ist kein Idyll im Stall von Bethlehem. Wenn Sie auf einer Israelreise nach Bethlehem hineinfahren, hält der Busch oben, und dann hat man einen Blick auf die Hirtenfelder, und wenige Kilometer hinter den Hirtenfeldern ist das Herodion, wo Herodes, dieser Wüstling, dieser Mörder, begraben liegt, der eine ganze Reihe von Familienmitgliedern eigenhändig ermordet hat und der den Kindermord von Bethlehem veranlasst hat. Und als Jesus in den Tempel getragen wird zur Darstellung, da war der alte Simeon dort. Und er sagt, Dieser Jesus ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Mit dem Kommen von Jesus bricht der Widerstand der satanischen Welt auf. Und wir sehen erst, wie tief die Welt gefallen ist. Im Lied, das wir vorhin gesungen haben, bricht dem gewappneten Starken ins Haus, führt die Gefangenen siegend heraus. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod mit den Mächten der Finsternis. In der Weihnachtsgeschichte. Offenbarung 12 war für mich immer wichtig, in der Weihnachtszeit drüber zu predigen. Der Drache, der das Kindlein verschlingen will, das da geboren wurde. Weihnachtsgeschichte. Stephanustag ist der zweite Feiertag, Erinnerung an den Stephanus, der erste Märtyrer, der für sein Jesuszeugnis stirbt. Und das ist für uns, die wir alle sehr unangefochten unser Christsein leben können in unserem Land, in der Freiheit, ist ja das Wichtigste, dass es uns gut geht, dass wir Frieden haben, Bequemlichkeit, Gesundheit, wenigstens Schmerzfreiheit. Und uns ist das gar nicht mehr bewusst, dass für viele Christen in der Welt Leiden dazugehört. Wegen Jesus. Wegen des Zeugnisses von Jesus. In unseren Tagen sind ja viele wach und empfinden mit den Märtyrer-Christen, verfolgten Christen in aller Welt. Aber sie haben das gar nicht begriffen, dass es unausweichlich ist, auch bei uns. Viele von ihnen haben das in einer schwierigen Ehe, wenn sie einen ungläubigen Ehegatten haben, wenn sie ungläubige Kinder und Enkel haben, mit welch einem Hass oft Nichtchristen auf ihr Jesuszeugnis antworten. In der Familie ist es oft ein schwieriger Onkel, den man hat. Das ist eine Allergie, die Leute haben. Das treibt sie zum brutalen Hass gegen das Zeugnis. Es ist eine Konfrontation, die mit dem Kommen von Jesus in der Welt begonnen hat. Und Jesus ist ans Kreuz geschlagen worden in einem abgrundtiefen Hass. Weg mit dem! Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Jesus ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Und deshalb ist wichtig, dass wir auch uns daran erinnern, dass die ersten Christen den Passionsweg gingen, mit Jesus gelitten haben. Keiner der Apostel außer Johannes, die den Märtyrertod erlitten haben, wegen Jesus. Und sie sind diesen Weg fröhlich gegangen und sie haben entdeckt, das ist der Weg, der Verheißung hat, den uns Jesus führt. Und zwar für sie eine Würde, für Jesus zu leiden. Und deshalb ist mein erster Punkt, den ich sagen will, Christen leiden und sind bedrängt wegen ihres Gehorsams Jesus gegenüber. Wir wissen, wie das eine Gefahr ist, dass man oft Jesus verschweigt. Alle, die in einem Beruf sind und das unter Kollegen dann haben, die wissen, wie das plötzlich mit einem Hohngelächter quittiert wird. Du bist da auch mit Jesus. Wir sind ja oft ängstlich, den Namen Jesus überhaupt auszusprechen und reden dann lieber von Gott, weil Gott, das ist ein Mittel, das kann man von Buddha und Allah sagen. Aber der Name Jesus ist eindeutig, der am Kreuz für die Sünden der Welt starb, der auferstanden ist, der Sohn Gottes, der einzige Erretter. Und Jesus sagt das so klar zu seinen Jüngern, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das müssen sie einmal machen, ein Schaf in ein Wolfsgehege hineinlassen, das dauert keinen Augenblick, dann ist das Schaf zerrissen. Und das ist schon oft für unsere jungen Christen an den Schulen so, wenn sie einen Gebetskreis beginnen wollen, dass der Spott und der Hohn losgeht und man dann auf Tauchstation geht. Und Jesus sagt, ich sende euch. Jesus sendet uns in eine Welt, die Jesus hasst. Und wir sind wehrlos den Feinden ausgeliefert. Und Jesus sagt, ich sende euch ohne Schutz, ohne Geld. So geht in diesen Dienst. Wissen Sie, dass alle Missionare, die in der Welt ausgesandt wurden, nie willkommen geheißen wurden? Und darum seien Sie nicht überrascht, wenn Ihnen auch, wenn Sie unterwegs sind und für Jesus Zeugnis geben wollen, Ihnen oft ein Widerstand und ein Hass entgegengeht. Denken Sie nur nicht, das hätte man geschickter machen können, sondern eine Welt, eine gottlose Welt empört sich darüber, wir brauchen keinen Heiland. Wir sind selber gut und wir können das allein. Wir brauchen erst keinen, der für uns am Kreuz stirbt und uns mit Gott versöhnt. Wir sind mit Gott im Frieden. Und darum ist das so wichtig, dass wir als wehrlose, schwache, stille Lämmer in diese Welt gesandt sind. Warum? Weil wir in dieser Welt nur das stille Zeugnis von Jesus geben können. Schwach, armselig. Und ich will Ihnen einfach Mut machen, tun Sie das dennoch. Auch wenn Sie oft Feindschaft und Hass erleben. Das ist so wichtig, denn die Wölfe, die brauchen das wehrlose Zeugnis der Lämmer. Nichts beeindruckt die Wölfe mehr. Auch die Hasser von Christus. Hat mich beeindruckt, auch in diesen Tagen, wo selbst Terroristenführer, die Christen gejagt haben in der islamischen Welt, zu Jesus gefunden haben. Durch das schlichte Zeugnis der Jesusleute. Ganz gewaltig war es ja in China auf dem Höhepunkt der Mao-Revolution, dass dort ganz viele dieser kommunistischen Führer der Roten Garden durch das schlichte Zeugnis derer, die sie mit ihren Stiefeln zu Tode gemartert haben, zu Jesus gefunden haben. Das stille, wehrlose Zeugnis, wie es Jesus selber gemacht hat, ist das, was diese Welt überwindet. Und das müssen wir wieder ganz neu lernen. Das schwache, wehrlose Zeugnis. Es ist ja immer wieder bei Christen eine Versuchung, dass wir mit der Welt paktieren. Dass wir sagen, wir passen uns an die Welt an und dann machen wir das, wie heißt das heute, keine große Schwelle. Einen ganz kleinen Schwellenübergang. Wir machen das ganz harmlos. Du kannst mal kommen, ist gar nicht schlimm. Halte nichts davon. Ich glaube, in der Evangelisation müssen wir das mutig sagen, auch wenn der Hass entgegenbrennt. Und das war in den großen Zeiten auch der Evangelisation so. Welcher Widerstand war da bei Jakob Vetter? Welche Unruhen gab es in den Zeltevangelisationen über dem Zeugnis von Jesus? Das hat ja schon der Petrus damals zu Jesus gesagt, als Jesus vom Leiden sprach, hat er gesagt, das widerfahre dir nur nicht. Und Jesus sagt, Satan. Das ist ein satanischer Weg, wenn wir meinen, wir könnten auf friedliche Weise das Jesuszeugnis in der Welt weitersagen. Weil die Mächte dieser Welt sich aufrühren lassen und empört sind über das Jesuszeugnis. Und Sie merken das auch immer wieder in der Öffentlichkeit, wie das ist, oft ein Hass gegen die Christen, dann wird dann der gehetzt mit allen Worten, die sie dann erfinden, warum sie die so hassen, ob das Pietisten sind oder ob das Evangelikale sind oder Fundamentalisten oder was das ist. Warum? Weil Jesus die Mächte dieser Welt entthront hat. Die haben nicht die Herrschaft. Die satanischen Mächte, die diese Welt beherrschen. Der Mensch ohne Gott, der selber sagt, ich bin gut. Jesus hat das bestritten und Jesus hat das einfach getan im wehrlosen Leiden am Kreuz. Die Welt braucht das Sühnopfer seines Blutes und ohne dieses Sühnopfer kann kein Mensch selig werden. Und es wird kein Mensch gerettet sein. Und Jesus sprach von der engen Pforte, durch die man hindurchgeht. Und in unseren Tagen ist das in vielen christlichen Kreisen verstummt. Und darum ist es wichtig, dass wir wieder zu den Worten von Jesus zurückfinden. Das sagt, ich sende euch. Er sendet uns und ist der Herr über alle Mächte dieser Welt. Wissen Sie das? Dass Jesus alle Gewalt hat im Himmel auf Erden, auch über die Planeten. Darum habe ich keine Klimaangst, weil Jesus auch unsere Schöpfung in der Hand hat. Und das können unsere Klimakleber nicht, dass sie meinen, sie können das Klima auch nur um 1 Grad verändern. Das geht schon gar nicht allein, wenn wir in Deutschland anfangen, auf alles zu verzichten. Nein, wissen Sie, der Herr ist König, immer und ewiglich. Heute Abend wollen wir noch mal was dazu sagen. Dem vertrauen wir. Aber es ist wichtig, dass Jesus seine Herrschaft verhüllt vor den Menschen. Und in der Welt spielen sich die großen Christushasser auf. Wir kennen sie alle, die Philosophen und die Denker, die gespottet haben gegen Christus und gehöhnt haben. Auch die Theologen. Ich war letzten Sonntag in einer russlanddeutschen Gemeinde. Da haben sie mir wieder erzählt, wie der Chruschtschow gesagt hat, ich werde euch den letzten Christen im Fernsehen vorführen. In der Zwischenzeit haben sie den Chruschtschow beerdigt, nicht mal im Kreml, sondern bloß in den Kreml-Außenmauern. Er ist längst verwest, das vergeht und das Evangelium lief durch Russland hindurch. Und das ist so durch die Zeiten hindurch, von den ersten Herrschern her. Von den römischen Cäsaren, die die Gemeinde bekämpft haben. Zu allen Zeiten waren die bibeltreuen Jesusleute bekämpft und gehasst. Und deshalb kann man Christ sein nur unter dem Kreuz. Und das Kreuz gehört auch zu Weihnachten, denn dieses Kind in der Krippe ist der gekreuzigte Jesus. Darum ist er in die Welt gekommen, weil er für eine schuldig gewordene Welt leidet. Und nur im Kreuz gibt es Hoffnung und Erlösung. Die meisten Leute, auch in der Christenheit, haben nicht begriffen, wir sind erlösungsbedürftig. Ohne den Opfertod von Jesus können wir nicht in den Himmel kommen. Sind wir verlorene Leute und können uns nicht selbst retten. Und deshalb ist so wichtig, dass wir dieses Zeugnis für Jesus tun in der ganzen Schwachheit und Ohnmacht. In den letzten 300 Jahren haben die Missionare der großen Missionsbewegung immer wehrlos das Zeugnis von Jesus weitergesagt. Es hat nie irgendwo Zwang gegeben. Und sie können auch mit Zwang bei ihren Kindern und Enkeln nichts erreichen. Sie wissen, da kommt das Gegenteil dabei heraus. Sie können es nur bis zur letzten Sterbestunde ihren Kindern noch bezeugen, sagen, das liegt mir auf dem Herzen, wenn ich den Heiland nicht hätte. Ihr müsst den Heiland kennen. Und dann kann das einmal aufwachen. Aber nur ganz wehrlos und schwach. Und das ist so wunderbar, wie das oft so kommt. Auch in den Familien, dass oft Kinder später sagen, das war mir noch wichtig, wie meine Oma das gesagt hat, lange bevor sie gestorben ist. Und dann kommen sie zum Glauben. In unseren Tagen gibt es auch ein anderes Missverständnis, dass viele Leute sagen, ich möchte durch mein Dasein ohne Worte, möchte ich Zeugnis geben für Jesus. Ohne Worte kann man nicht Zeugnis geben. Was soll das sein? Wehrlos, wortlos. Wissen Sie, bei unseren Kindern sind es die Klassenkameraden oder bei ihnen sind es die Berufskollegen, die sehen an ihnen alle ihre Schwächen. Sie sehen an ihren Mitmenschen auch ihre Schwächen. Und wenn sie wortlos Zeugnis geben wollen, was wollen sie denn Zeugnis geben? Wollen sie sagen, ich bin so vollkommen, das ist ein bisschen Heuchler, sonntagsrennischen Kirch, warum denn? Sagen sie ihnen doch, ich bin ein verlorener Mensch, in meinem Leben gibt es so viel Falsches, aber ich habe den Heiland gefunden, der mich gerettet hat. Und der mir den Himmel aufgeschlossen hat aus lauter Gnade. Das ist das Zeugnis. Das schulden wir der Welt. Das Zeugnis der Gnade Gottes in unserem Leben. Und darum hat Jesus gesagt, ihr werdet verfolgt sein um meinetwillen. Weil der Jesus-Name gehasst ist. In einer Welt, wo der Mensch sagt, seit Adam, ich kann für mein Leben selber gerade stehen. Das kann er nicht. Man lügt sich das in die Tasche und meint, das sei so. Nein, der Mensch leugnet Christus und ist gegen das Zeugnis von ihm. Schäme dich nicht des Zeugnisses, sagt Paulus zu seinem Mitstreiter Timotheus, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Wissen Sie, dass das Ordenszeichen sind, auch wenn sie gehasst werden? Paulus hat gesagt, das war für ihn wichtiger, auch die Wundmale, die er wegen Christus erlitten hat, von den Peitschenhieben, vom Gefängnis. Er hat ja nie Schuld gehabt. Es war das Zeugnis von Jesus und darum hat er die Wundmale getragen. Und wir müssen immer wieder wissen, dass das für uns ganz wichtig ist, wenn wir an die verfolgten Christen denken, dass sie darum den Widerstand bekommen. Ich habe das anfangs schon beim Kommunismus nie verstanden, wo ich zuerst mit den verfolgten Christen zusammen war. Der russische Staat, der den Sputnik rausgeschossen hat und da den ersten Menschen ins Weltall geschickt hat, dass der die kleinen Christenkreise gejagt hat. Warum hat er die so gehasst? Das war doch nicht schlimm, die Babuschkas mit ihren Kopftüchern. Aber das hat ihn geärgert. Wenn die Christen sich im Wald versammelt haben und einen geheimen Gottesdienst gemacht haben, der Mensch ist Größte, der werktätige Mensch, sagten die Kommunisten. Wir machen eine neue Welt, wir machen das. Heute, yes, we can. Das Wort von Obama, dass sie können und dass es auch in unserer Politik die große Rolle spielt. Wir machen das alles neu. Und ich will jetzt gar nicht über das reden, was am Ende herauskommt. Dass Waffen geliefert werden und geschossen wird, wie verrückt, und es nicht aufhört. Das ist so unheimlich. Die Apostel haben in der Apostelgeschichte umso mehr mit ganzer Kraft das Evangelium von Jesus bezeugt. Jesus ist der Einzige, der uns vor Gott gerecht macht. Wir sind vor Gott keine Gerechten. Wir brauchen den Heiland. Und die Auferstehung von Jesus, dass Gott ihn zum Leben erweckt hat, darum ist die vorrangige Aufgabe, dass wir den Kreuzestod von Jesus verkünden und seine Auferstehung, die Erlösung von Sünde, Tod und Teufel. Und das ist für uns die Weihnachtsfreude. Darum ist Jesus in diese Welt gekommen. Und die verfolgte Gemeinde ist wirklich schwach. Man hat ja oft Mitleid. Wie geht es den verfolgten Christen? Ich sage ihnen aber, sie sind geborgen in der Nähe des Herrn. Der Herr hat ihnen diesen Auftrag gegeben. Und für uns muss das eine Mahnung sein, dass wir Jesus mutiger bekennen. Wissen das die meisten ihrer Verwandten überhaupt, dass wir an Jesus glauben, dem einzigen Heil. Jesus, das einzige Heil. Es gibt kein anderes Heil für die Welt. In keiner Religion gibt es eine Erlösung von der Sündenmacht und von der Teufelsklauen, in denen wir gefangen sind, als in Jesus. Und darum ist die leidende Gemeinde auch ins Sterben geführt. Das ist das, was Jesus will, dass wir mit ihm den Passionsweg gehen. Sie können sagen, das ist interessant, ich habe gar keine Widerstände, aber vielleicht kommt es auch davon her, weil wir oft schweigsam sind. Das ist schon in der Christengemeinde. Bei vielen von Ihnen wird es in Ihrer Heimatgemeinde so losgehen, wenn Sie sagen, aber das muss an Weihnachten erklingen, dass es keine Erlösung gibt ohne den Heiland Jesus. Und das wollen wir, dass das verkündigt wird, auch wenn sich manche aufregen. Wie ich in meine neue Gemeinde in Stuttgart kam, im Jahr 1971 in die Hofacker Gemeinde, habe ich vorher verlangt von den Kirchengemeinderäten, sie müssen alle meiner Berufung zustimmen. Das haben die in großer Liebe getan, aber nach ein paar Wochen hat der erste Kirchengemeinderat sich gemeldet, es war ein Direktor im Amtsgericht, hat sich gemeldet, jetzt merke ich erst, dass ich mit dem biblischen Evangelium nicht übereinstimme. Und dann hat er sich anders behandelt. Das bricht auf einmal auf. Es war dann wunderschön. Wenige Wochen später hat er sich auch einen Bibellesezettel von den Eidlingern am Büchertisch gekauft und hat angefangen, die Bibel zu lesen. Aber es spricht, es ist herrlich, wenn es zur Klarheit kommt und wenn wir zum Zeugnis führen dürfen. Und die verfolgte Gemeinde hat nichts, was ihr Mut geben kann, auch keine staatliche Unterstützung. Übrigens, ich halte von der staatlichen Unterstützung gar nichts fürs Evangelium, sondern wir wissen, dass die Kraft allein im auferstandenen Jesus liegt, der das Zeugnis und sein Evangelium bekräftigt, auch in unserer Zeit. Und die Pforten der Hölle können die Gemeinde nicht überwältigen. Es war immer so, dass die verfolgte Gemeinde umso klarer das Evangelium gepredigt hat. Und immer war es so, dass deshalb dort Erweckung ausgebrochen ist, weil das Evangelium viel klarer bezeugt wird als in unserem Mischmasch, wo alles verwirklicht wird mit allen anderen Themen. Und das brauchen wir wieder. Die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen. Mein erster Punkt, Jesus sendet uns in diese Welt, in eine Welt, die Jesus hasst. Und es ist der Jesus-Name, der gehasst wird, weil die Menschen sagen, ich kann mich selber erlösen, ich brauche keinen Heiland. Das Zweite, was Jesus sagt, sorgt euch nicht, was ihr reden sollt. Das ist ja uns immer wieder eine Frage, was soll ich sagen? Da meinen manche, es sei besser, wenn man Hauptamtlicher ist, das ist ein Unsinn. Jesus hat immer Laien berufen, nicht Laien ist ein dummes Wort, hat immer Nicht-Profis berufen, sondern Leute aus dem täglichen Leben, im Berufsleben stehende Leute. Das ist wichtig, die Erfahrungen mit Jesus machen. Darum freue ich mich immer auch, wenn in den Gemeinden die normalen Christen, nenne ich sie mal, zu Wort kommen, die ihre Erfahrungen machen. Denn Jesus gibt uns das, was wir reden sollen. Das kommt nicht aus unserem Verstand, sondern das erbitten wir über seinem Wort. Herr, was sollen wir sagen? Was ist die Situation? Und das hat Jesus auch gesagt, während es solche bedrängenden Situationen kommt, wo es zum Streit kommt, wo ihr vor Gericht geführt werdet, sorgt euch nicht, was ihr reden sollt, denn ihr seid es nicht eures Vaters Geist, es ist der Heilige Geist, wird dann uns das Wort geben. In diesen kniffligen Situationen. Und da brauchen Sie sich gar nicht zu sorgen, Herr, gib mir dieses Zeugnis. Oft auch schon bei einem Krankenbesuch, was will ich sagen? Oft in einem anderen Gespräch, was soll ich sagen? Die leidende Gemeinde hat gar keine andere Botschaft als das Wort von Jesus, das ihr aufgetragen ist. Dort ist es ganz eindeutig, aber die verfolgten Christen haben mir immer wieder gesagt, ob das im Islam war oder im Kommunismus, haben mir immer gesagt, ihr in der Freiheit habt es viel schwieriger. Ihr merkt gar nicht, wo die Front läuft. Und darum ist so wichtig, dass wir uns aufwecken lassen, dass das Botschaft der Bibel das Einzige ist. Wie sagt man heute schon bei Gemeinschaft, darf man die Bibel wörtlich verstehen? Ja, wie denn sonst? Unwörtlich, wie kann man das machen? Weiß ich nicht, wie man Wort. Ich kann nur das Wort nehmen und verstehen und so steht's da. Und das gilt, für uns gilt das. Uns gilt das auch, was Jesus gesagt hat von Mann und Frau. Da gibt's nichts Queeres und anderes. Für uns gilt das. Wir halten uns ans Wort. Und die Gebote sind so eindeutig, wie hat sie Jesus bekräftigt. Und sorgt euch nicht, was ihr reden sollt. Aber nochmal, wir wollen's einfach sagen, in der ganzen Schwachheit unseres Wesens. Da braucht man nicht donnern, da braucht man nicht schimpfen. Auch ihren Kindern sagen sie uns, bleibt doch so, dass das Wort der Schrift gilt. Und das Zeugnis gerade der verfolgten Gemeinde ist für uns wichtig, dass das Wort Kraft hat, auch die Feinde zu überwinden. Es ist erstaunlich, wie groß die Feindschaft gegen das Evangelium schon war. Gleich nach der Auferstehung von Jesus haben sich die Jünger noch eingeschlossen aus Angst vor den Verfolgungen, wie dann Stephanus umgebracht wurde und wie die Verfolgung überall losbrach. Aber das Evangelium war immer stärker und hat die ganzen Völker überwunden. Es gibt heute keine Nation mehr in der Welt, wo nicht eine Jesusgemeinde besteht. In Mauretanien war es das letzte, das Muslimland in Afrika und in Asien war Bhutan das letzte, ein hinduistisches Königreich, wo jede Verkündigung verboten ist. In Marokko, wo die Fußballer sind, in Marokko kann keiner Christ werden, was die Verfassung verbietet. Man ist, wie man geboren ist, Muslim. Und es geht nicht. Die müssen sich alle im Untergrund treffen, auch in Marokko. Und wenn Sie das einmal verfolgen, Saudi-Arabien gar nicht zu reden und in wie vielen Ländern, Katar und überall. Und das wissen Sie, dass Jesus trotzdem stärker ist, das Wort, das Zeugnis, das schlichte Zeugnis des Evangeliums von Jesus. Und darum ist das so wichtig, dass der Herr uns auch stärkt. Es ist immer wieder gut, Jesus sprach davon in Johannes 15, im Gleichnis vom Weinstock, dass der Weinstock beschnitten wird, dass er mehr Frucht bringt. Und das ist bloß gut, wenn heute Gott seiner Gemeinde auch wieder etwas wegschneidet. Wir sind in so vielen Aktivitäten drin. Und wir dürfen die missionarischen Aktivitäten und die evangelistischen Aktivitäten nicht nebenansetzen, neben alle sozialen Dienste. Die sozialen Dienste, die sind auch den Nichtchristen aufgetragen. Auch die Gottlosen. Das ist ein Auftrag an alle, dass wir sozial sein sollten, dass wir unsere Nöte annehmen sollen. Wir Christen haben einen besonderen Auftrag, Zeugen von Jesus zu sein. Und das Wort Zeuge gefällt mir immer. Der Zeuge erzählt nicht, was er sich ausdenkt, sondern der Zeuge sagt, ich habe das erlebt. Und dann können Sie immer nur an Ihrer eigenen Lebensgeschichte das sagen. Wissen Sie, ich habe das erst entdeckt, ich bin ein tief gefallener Mensch und ich kann nicht gegen das Böse in meinem Leben ankämpfen, wenn ich der Heiland Jesus käme. Erzählen Sie immer wieder diese Geschichte, also herrlich. Erzählen Sie das, Sie können nie einem anderen Menschen sagen, du bist ein Sünder. Ich bin doch kein Sünder, aber Sie können ihm erzählen, Zeugnis. Weißt du, ich habe auch lange Jahre gemeint, ich sei gut, bis ich gemerkt habe, ich bin nicht gut. Und ich kann vor Gott nicht bestehen in seinem Gericht, sondern ich brauche den Heiland Jesus. Und dieses Zeugnis ist umkämpft, auch in unserer Gesellschaft, ganz stark. Und deshalb ist es schön, dass uns Jesus wieder dorthin führt. In dem Sendschreiben an die Gemeinde von Smyrna, in der Offenbarung heißt es, ich weiß deine Armut, aber du bist reich. Warum ist sie reich? Weil sie die Verheißungen von Jesus hat. Und die verfolgte Gemeinde erlebt das. Ich bin allein auf Jesus gewiesen und darf mit ihm leben. Und deshalb fürchtet die verfolgte Gemeinde auch nicht alle Drohmittel der Welt. Für uns ist das ja immer schwer, wenn wir sagen, die haben so hohe Geldstrafen zu bezahlen, dann sagen wir, was die Leute leiden oder gar, wenn sie ins Gefängnis geworfen sind. Aber wissen Sie, dass man erst da erlebt, das ist doch gar nicht unsere Freiheit, die so arg verlockend ist. Das, was uns birgt, ist die Nähe von Jesus. Und wenn man Frieden mit Jesus hat, und das ist in der verfolgten Gemeinde immer so wunderbar, die sind mehr geborgen als wir alle, haben den Frieden Gottes viel mehr, auch wenn sie aller äußeren Macht beraubt sind. Und wo das heute ist, in den Islamländern, wie die eingesperrt werden, wie die gehasst werden, wie sie gequält und gefoltert werden und wie sie in einer herrlichen Weise sagen, wie Jesus bei ihnen ist. In Afghanistan war ein blinder Muslim, der durch Evangeliumssendungen zu Jesus fand, schon vor vielen Jahrzehnten. Und der hatte den ganzen Koran auswendig gekonnt. Aber er hat zu Jesus gefunden, hat die Befreiung durch Jesus erlebt. Und das haben unsere Missionare immer erzählt, die in Pakistan oder Afghanistan waren, was es für die Christen bedeutet. Der war im Gefängnis, wo es affenkalt war. Und dann hat er den anderen Mitgefangenen noch Jackett gegeben. Er hat gesagt, ich friere nicht, der Heiland hilft mir. Und war ein Zeuge Jesu, bis sie ihn umgebracht haben. Das ist so herrlich. Die verfolgte Gemeinde lebt in der Gegenwart des Herrn und erlebt die ganzen Zusagen und Verheißungen. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns nicht fürchten vor denen, sondern wissen, der Herr ist da, er hilft uns. Ganz schlimm ist, wenn wir schweigsame Christen sind, die den Mund nicht aufmachen, sondern da versagen. Fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verdammen kann in der Hölle. Das vor dem lebendigen Gott, der uns im Gericht verdammt. Warum wart ihr stumme Hunde und habt das nicht anderen weitergesagt? Ich weiß, wie schwer es einem immer fällt. Bei uns war es auch, wenn wir Straßeneinsätze gemacht haben. Das ist mir besonders schwer gefallen, so Kurzansprachen, wo jeder vorbeiläuft und wie kann man da überhaupt die Leute fesseln. Es ist immer wieder, ich sage immer, machen Sie es einfach mutig, wo Sie es wissen, bekennen Sie sich dazu. Vor ein paar Tagen waren bei uns im Park in Cannstatt die Zeugen Jehovas da. Ich habe ihnen immer gesagt, ich danke euch, dass ihr wenigstens noch für die Bibel eintreten. Und ich bin auch ein Bibelleser. Aber wir sollten uns wieder Mut nehmen, da wir sagen, wir hätten auch den Mut, dahin zu stehen und zu werben. Machen Sie es nicht, dass Sie heimlich was in Briefkasten stecken. Das finde ich immer, das ärgert die Leute oft. Sondern gehen Sie hin und sagen, ich will Ihnen das noch vor Weihnachten geben. Das hat mich so beeindruckt und will es Ihnen schenken. Vielleicht macht es Ihnen auch Eindruck. Etwas ganz Schönes ist auch, wenn Sie sagen, ich leih dir was. Ich habe so ein Buch, das hat mir so viel bedeutet. Jetzt müssen Sie mir mal wieder zurückgeben. Jesus, unser Schicksal. Und dann wissen Sie, denn wenn Sie es Ihnen schenken, die werfen es gleich in den Papierkorb. Wenn Sie aber sagen, ich brauche es aber dringend wieder zurück, dann können Sie sagen, haben Sie es gelesen? Und dann ist von den anderen schon schwierig zu sagen, nein, ich habe nicht reingeguckt. Aber geben Sie Zeugnis. Sagen Sie das weiter allem Widerstand zum Trotz. Und darum ist so groß, das Evangelium, wie ist das so schön? Dein Wort ist unseres Herzens Trutz und deiner Kirche wahrer Schutz. Dabei erhalt uns, lieber Herr, dass wir nichts anderes suchen mehr. Wir bleiben beim Bibelwort, weil das Bibelwort die Kraft Gottes ist. Und dieses Wort an uns, zu uns redet. Und wir wollen auch dort in unseren Gemeinschaften immer wieder dafür eintreten, dass das Wort vom Kreuz der Mittelpunkt unseres Dienstes ist. Und bei uns meint man immer wieder, wir könnten eine starke Kirche sein, die imponiert. Und wir könnten alle Mittel der Welt gebrauchen, wenn wir so werden wie die Welt. Dann haben wir das Zeugnis von Christus verloren. Und das ist ganz furchtbar. In wie vielen Kathedralen und Domen hört man nichts mehr vom gekreuzigten Jesus. Das ist schlimm. Und noch das Letzte, was uns der Herr sagt. Die leidende Gemeinde wird wunderbar bewahrt. Da sagt Jesus, eure Haare auf dem Haupt sind alle gezählt. Ich habe es wirklich mal erlebt. Mit einer Frau bei einem Hausbesuch, der hat ein Streitgespräch angefangen über das Evangelium. Und hat gesagt, da steht ja so ein Quatsch drin, dass unsere Haare auf dem Haupt gezählt sind. Da sage ich, aber das ist wunderbar, dass Glaubende das erleben, dass Jesus sich sogar für das Unnötigste sorgt in unserem Leben. Wir kennen den, der uns kennt. Und das sagt Jesus gerade im Blick auf die Feindschaft der Welt, die wir erfahren. Wir sollten uns nicht fürchten vor denen, die uns etwas antun können. Oft ist es ja nur der Widerspruch, den wir fürchten. Jesus sagt, hütet euch vor den Menschen. Sie müssen wissen, Menschen sind sehr wankelmütig, Menschen können ihnen nicht helfen. Es wird ihnen auch kein Gericht helfen, es wird ihnen auch keine mächtige Partei oder eine Politik helfen. Im Christuszeugnis war immer zum Schaden auch der Christenheit. Darum die starken, mächtigen in der Welt können dem Evangelium keinen Nachdruck verleihen. Ich war auch nie dafür, dass man an die Botschaft Briefe schreibt. Die haben auch große Papierkörbe. Die nehmen das doch gar nicht ernst, wenn wir da uns beschweren über irgendwelche Inhaftierungen. Wir beten für die Verfolgten. Und das ist das Wunderbarste, dass der Herr bei ihnen ist. Und der Herr schafft auch dem Zeugnis Nachdruck. Und klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben sollten wir sein. Wir sollten nicht tricksen. Paulus sagt, wir machen keine Tricksereien, wenn wir das Evangelium machen. Wir reden ins Gewissen der Leute. Toll, wir beweisen uns an aller Menschen Gewissen vor Gott. Das Evangelium trifft die Menschen, weil der Geist Gottes auch das in die Tiefe gehen lässt. Und darum ist das so wunderbar, dass auch durch die verfolgte Gemeinde das Evangelium weitergetragen wird. Leider ist es immer nur im Widerspruch. Die großen Erweckungen sind alle ausgebrochen, in Widerspruch im Siegerland. Als die Bibelboten kamen und die Bibeln verkauft haben, dann haben die Bürgermeister das verhindern wollten, dass die Leute sich getroffen haben. Und dann ist der Dorfpolizist, musste kontrollieren, wo die sich trafen im Wohnhaus. Und da saß unten, hat zugehört. Und dann hat das Wort ihn getroffen. Und dann ist er zum Bürgermeister gegangen. Hat der Bürgermeister sich selber unters Fenster gesetzt, der offenen Stubenversammlung, wo die oben die Bibel gelesen haben. Und dann ist er selber auch zum Glauben gekommen. So ist im Siegerland die Erweckung ausgebrochen. Und in Württemberg war es nicht anders. Da waren es die Weinbauern. In Tüben gingen, sagt man, die Gorgen. Die Gorgen, die sagen, wir können ja doch in den Kirche laufen, wir wollen Bibel lesen. Da haben sie so ein Weinberghäuschen getroffen, da hat die Kirche sie verfolgt. Weil das keine Kirchenversammlung war. Laien dürfen nicht ohne Aufsicht eines Theologen Bibel lesen. Was ist alles Furchtbares geschehen, um das Evangelium zu bremsen. Aber das Evangelium hat eine Kraft Gottes und setzt sich durch. Und das ist wunderbar, dass das der Weg ist, den Jesus uns führt. Und wir haben auch in der Gemeinde immer wieder das, dass wir auch für Christus leiden müssen. Sie können sich's ganz einfach auch so machen, wenn Sie wissen wollen, wo sind die Bibelchristen, dann müssen Sie bloß die Leute fragen. Bei uns kamen oft Leute in die Hofager Gemeinde, die sagen, bei uns in der Kantine bei Bosch, da haben sie so schlecht geredet über die Hofager Gemeinde, dann wussten wir, wo wir hingehören. Manchmal ist es so, dass gerade die Bibelchristen ganz besonders verleumdet sind. Warum? Sie haben niemand was getan. Aber werden verachtet von den anderen stolzen Christen. Mein Großvater Wilhelm Busch, Vater, der 1921 schon starb, der hat einen Aufenthalt in Hannover gehabt, als meine Mutter erzählt. Da hat er einen Buben gefragt, wo sind denn hier Mugger in der Nähe? Und hat er ihn zu einem Schulmacher geführt. Da hat man da oben gesagt, Mugger, das sind die Pietisten, die Frömmler. Und da hat er gesagt, sie haben eine herrliche Gemeinschaft gehabt mit gläubigen Christen. Und da ist unsere Heimat, da wollen wir sein. Wenn jemand etwas Unrechtes tut, dann wollen wir es nicht aus, das ist was anderes. Aber wir wissen, dass wir von den Menschen verleumdet werden. Der Zinzendorf hat gesagt, das ist wie bei den Gasthäusern. Da hängt oben so ein großer Schild zur goldenen Traube. So eine Traube sieht man da oben. Oder zum Schwan oder was. Das ist abgebildet. Bei den Christen ist die üble Nachrede, an denen man oft die ernsten Christen findet, weil die anderen sie verleumden und von ihnen bös reden. Und das ist schwer, auch heute in der Christenheit. Das müssen Sie wissen, dass es oft schwer ist, dass man so verleumdet wird. Und der Paulus sagt viel vom Leiden. Was hat denn mit dem Leiden gemeint? Dass er wegen des Evangeliums, wegen des Zeugnisses von Jesus verhaftet war. Und da sagte er, ich freue mich meiner Leiden. Warum? Weil in diesen Leiden Christus im Mittelpunkt steht. Und dann oft so auch bis ins Gefängnis hinein, dann der Direktor des Gefängnisses in Philippi, der Kerkermeister, zum Glauben zu Jesus kam. Er führt seine Gemeinde oft dorthin, das ist so groß, dass immer wieder das Zeugnis im Mittelpunkt steht, was denn sonst? Wir sind Zeugen von Jesus und das ist das Wichtige, dass wir am Leiden teilhaben. In dem Lied, die Sache ist dein, Jesu Christ, heißt wohlan, so führe uns allzugleich zum Teil am Leiden und am Reich. Wir haben am Reich Christi nur Teil, wie wir auch am Leiden teilhaben. Und das gehört mit dazu. Oder Paulus sagt im 2. Korintherbrief, wie die Leiden reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Da sind wir ganz nah mit ihm verbunden zu allen Zeiten. Und wir dürfen das tun, auch in der ganzen Schwachheit unseres Lebens. Und es darf keine Bereiche unseres Lebens geben, in denen wir anderen Herren eigen sind als Jesus Christus. Er ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören und dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Das war damals im Kirchenkampf 1934 im Barmer Bekenntnis die Erkenntnis, allein Christus und das unser Leben bestimmen und dann wollen wir alle Folgen dafür tragen, auch von unrechten Regimen und Mächtigen dieser Welt. Sie können etwas sagen, Jesus befreit uns aus den gottlosen Bindungen dieser Welt. Wir wissen, dass diese Welt vergeht, sie hat keinen Bestand, aber wir sind Bürger des Reiches Gottes. Interessant, das Wort vom Reich Gottes. Das haben ja alle Gottlosen immer wollen. Die Assyrer, und die wollen ein Reich bauen. Hitler, Stalin, alle wollen ein Reich bauen. Reichsbürger, wir sind Bürger des Reiches Gottes. Ja, natürlich sind wir Reichsbürger, aber Reichsgottesbürger. Und das ist... ja, dass Gott sein Reich begonnen hat. Und das ist größer als alles, was vergeht. Die anderen halten gar nicht lange. Lass sie doch machen, das hat gar keine Bedeutung. Das sind Menschenideen. Wann hat ein Reich überhaupt Bestand gehabt? Auch nicht. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation hat auch nicht lang gehoben, hatte so viel Unrecht dabei. Wir wollen Bürger des Reiches Gottes. Jesus, Reich Gottes ist angebrochen, mitten unter euch. Und wir sind selig seid ihr, wenn sie euch verfolgen. Denn das Reich Gottes ist nahe. Wir wollen in dieser Gottesherrschaft drin sein. Und darum freuen wir uns auch in diesen Weihnachtstagen, auch wenn Widerspruch in dieser Welt erklingt. Wir freuen uns, dass dieses Evangelium in dieser Welt verkündigt wird. Und wir wollen immer dort sein und das unterstützen, auch betend, wo Menschen um ihres Zeugnisses willen bedrängt werden. Auch unser Bruder Olaf Latzel und viele andere. Und dann stehen wir hinter ihm und sagen, wir wollen nicht mehr wissen. Da geht es nicht um Geschicklichkeit, sondern es geht darum, dass wir das bekennen, was in unserer Zeit gesagt werden muss, um Jesu Willen. Bedrängnis ist kein Verhängnis, sondern ein verheißungsvolles Geschehen. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Das haben wir gesungen. Und darum ist wichtig, wie es in dem alten Lied von Adam Tepesius heißt, O hilf, dass wir auch uns zum Kampf und Leiden wagen und unter unserer Last des Kreuzes nicht verzagen. Hilf tragen mit Geduld durch deine Dornenkronen, wenn's kommen soll mit uns zum Blute, Schmach und Hohn. Es wäre schlimm, wir würden schweigen und uns einen faulen Frieden erkaufen. Wir wollen keine stummen Hunde sein, sondern reden, solange wir Zeit haben. Wir wollen noch beten. Herr, wir danken dir, dass du uns sendest und dass du uns bewahrst, auch dass du uns das Geschick gibst und die Weisheit, wie wir reden sollten. Wir haben alle in unserer Umgebung ungläubige Menschen, auch oft feindselige Leute, oft auch in der Nachbarschaft oder im Haus. Herr, wir wollen deine Zeugen sein in einer ganz großen Liebe. Wollen wir ihnen weitersagen, dass auch sie gesucht werden von dir und dass du ihnen deine ganze Herrlichkeit offenbaren willst, auch in diesen Weihnachtstagen. Und dass das Wichtigste deiner Geburt ist, dass du uns erlösen willst aus dieser bösen, sündigen Umklammerung der Teufelsmächte, des Ungehorsams und des Unglaubens. Und du gibst uns den einzigen Gottesfrieden, den wir in dir haben. Herr, segne uns diese Weihnachtstage und dass wir das auch weitergeben können, auch an die junge Generation. Und darum bitten wir dich, dass viele Menschen aufwachen und zum lebendigen Glauben an dich kommen. Amen.